Genau, die Kinder dürfen jetzt ihr eigenes Programm. Es wäre sonst eine Katastrophe. Sowohl für mich zum Predigen als auch zum Zuhören, glaube ich. Ich habe aber in den letzten Folgen das erlebt, dass ich jeweils so auf Predigt hin mehr oder weniger begeistert bin. Aber da hat es also Auswüchse gegeben, da bin ich wirklich begeistert von meinen Predigten und schon im Vorfeld. Und dann habe ich mich ertappt dabei, dass ich jemandem von unserer Kirche gesagt habe, hey, ich freue mich so auf die Predigt. Und im nächsten Augenblick habe ich mich gefragt, ja, bin ich jetzt ein bisschen stolz, überheblich, darf ich das überhaupt sagen? Und was ist, wenn die Predigt voll der Fail ist und sie denkt, meine Güte, Matthias, was hast du denn da predigt, wenn sie es dann hört? Oder die Erwartungshaltungen werden immer höher. Ich habe gemerkt, aber es hat mir gut getan, die Überzeugung, mal meine Predigt wird super. Weil im Verlauf von der Vorbereitung ist es immer so, manchmal finde ich sie super, manchmal finde ich sie ganz schlimm. Aber es ändert sich etwas, wenn ich davon überzeugt bin, diese Predigt ist genial. Und heute bin ich aufgestanden und habe gesagt, diese Predigt, die ist genial. Sie fasziniert mich. Es gibt vielleicht 100 andere, die sie würden besser machen, aber die haben jetzt leider nicht die Möglichkeit, sie zu predigen. Also ist die einzige Möglichkeit, ich mache es super. Und es hat etwas mit diesem Text zu tun. Was man meistens überliest, Maria, die ist begeistert, nicht nur von Gott, sondern von sich selber. Und sie sagt das in einem Vers, wunderbar, Vers 49. Auf den werde ich dann ganz am Schluss kommen. Gott hat Großes an mir da. Das Thema von heute ist Gott tut Großes an mir. Gott tut Großes an dir. Gott tut Großes an unserer Gemeinde. Gott tut Großes. Und der Punkt ist der, wo der Ernst in der Leitung schon darauf hingewiesen hat, mit Nobodies. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Ansammlung von Nobodies. Es ist mir ganz neu aufgegangen jetzt auf die Weihnachten hin. Es sind durchweg keine imposante Persönlichkeiten, die gebracht werden. Es fängt an mit der Elisabeth, eine hochalte, kinderlose Frau. Hat das ganze Leben lang unter der Scham leiden in der damaligen Gesellschaft, dass sie keine Nachkommen hat. Jahrelang hat sie gehofft und gewartet, ob sie ein Kind bekommt. Sie ist hochalt worden und sie kommt Botschaft über, du wirst noch ein Kind, einen Sohn bekommen. Die Elisabeth, die Verwandte von der Maria, dann kommt Maria, eine blutjunge Teenagerin. Sie wird nicht über 15 sein. Ein Engel begegnet ihr und sagt ihnen, du, look, ich habe mitbekommen, du bist verlobt, hast zwar noch nicht mit deinem Mann geschlafen, aber wirst ein Kind bekommen und das wird der Retter von dieser Welt sein, es wird Jesus sein. Die hat das Leben lang mit den Situationskämpfen gehabt, dass Leute sie ausgelachen haben. Sie sagten, das kann doch nicht sein. Bis heute noch, sogar grosse Theologen, sogar alle Institutionen an den Universitäten, ist unmöglich, die ganze Geschichte. Das nächste ist der Simeon, ein wiederum hochalter Mann, der hat die Verheißung vom Heiligen Geist bekommen, du wirst nicht sterben, bis dass du Jesus gesehen hast, den Retter. Und dann hat man so warten und warten und warten. Und gerade noch knapp hat er es vorbeigeschafft, wo er nämlich Jesus gesehen hat, er gesagt, und jetzt kann ich im Frieden sterben. Und schlussendlich kommt die Situation, dass es Hanna ist. Eine alte Frau war 7 Jahre geheiratet, im 7. Jahr hat sie ihren Mann verloren und war seither ledig. Bis 80 Jahre wahrscheinlich war sie ledig. Sie war nur noch im Tempel und hat Gott dienen. Hat nichts anderes gemacht. Ganz bescheidene, unscheinbare, es wird sonst nicht rezitiert, nicht in 20 Minuten kommen, nicht im Blick am Abend, gar nichts. Und sie darf Jesus sehen. Und jetzt denken wir, ja, Matthias, du hast noch da die weisen Magier vergessen, über die du letzte Woche predigt hast. Das sind aber auch im Volk Israel ausgeschlossene gewesen. In der ganzen Bibel werden die Magier immer verurteilt. Sie kommen nie nicht positiv vor, einzig in Matthäus 2. Es sind alles Nobodies. Und Gott macht mit ihnen Grosses. Er möchte mit ihnen etwas bewegen. Und Maria sagt das jetzt folgendes. Vers 48 sagt sie über sich den entscheidenden Satz, der im Grunde genommen die Weihnachtsbotschaft zusammenfasst. Sie sagt, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Sie sagt da wörtlich eigentlich, es gibt leider keine, außer die Elberfelder, die macht es eigentlich fast gut. Es gibt leider keine Bibelübersetzung im Deutschen, die genau auf den Punkt bringt, was Maria eigentlich sagt. Wörtlich sagt sie von sich: Ich bin eine kleine Frau, die du angeschaut hast. Sie sagt nicht: Du, ich bin übrigens nichts wert, ich bin ein Null, ich kann nichts überhaupt, ich bin ein armer Tropf. Sie sagt auch nicht: Mann, habt ihr gesehen, was für ein Übel, wie man mich wird auslachen, wie man mich wird verspotten. Sie tröstet sich nicht hinweg über ihr Schicksal. Sie klagt nicht, sie macht gar nichts, sie redet nicht von ihren Krankheiten, gar nichts. Dann wäre sie ein stolzer Gockel. Sie ist der Inbegriff von Demut, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise, die uns wird überraschen. Sie sagt einfach: Ich bin eine kleine Frau, die du Gott angeschaut hast. Jetzt das Wörtchen «klein», das war in der damaligen Zeit ein Schimpfwort gewesen. Nämlich hat es jemanden bezeichnet, der in der sozialen Stellung abgeschoben war. Jemand, der verachtet wurde. Der hat man einfach «klein» genannt. Und sie sagt jetzt das in dem Sinn: Ich bin einfach eine kleine Person. Ich bin 15-jährig, nicht einmal. Ich habe nichts Grosses bewegt bisher, bin nicht bekannt. Aber Gott hat mich angeschaut. Ich bin einfach eine kleine Person und die Bibel liebt diese Personen. In Richter 6 heisst: Gott achtet auf das, was klein ist. Der David hat gesagt, 1. Samuel 18, ich bin nur eine kleine Person. Die Bibel liebt die einfachen Personen, nicht die hoch angesehenen. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich habe herausgefunden, die Schweiz ist gar kein Wirtschaftsland mehr. Das ist eine neue Entdeckung, schreibe jetzt in meine Doktorarbeit darüber. Sondern wir sind ein Statusland. Wir sind kein Wirtschaftsland mehr, sondern ein Statusland. Alles geht nach Status. Ich brauche ein Statusauto, ich brauche eine Statusfrisur, ich brauche Status, Status, Status. Einfach nur noch Status. Wir haben Kontakt gehabt mit einer Freundin, die in Berlin wohnt. Und ich habe das geschrieben, bevor das Tragische passiert ist, jetzt in Berlin. Und sie erzählt, sie wohnt im Prenzlauer Berg. Das ist das Quartier, bis zu 3/4 nur noch Akademiker wohnen. Alle anderen sind weggezogen, es zügeln alle weg. Die Einkommensverhältnisse sind überdurchschnittlich im Vergleich zu allen anderen Bezirken in Berlin und zu allen anderen Orten in Deutschland. Und sie hat den Kontakt zu Frauen. Ist vorbeigegangen auf Besuch und da sagt ihr eine Frau sinngemäß: Schau, mit der kann ich reden. Bei allen anderen muss ich nur scheinen. Ich muss immer meinen Status erhalten. Ich kann nie das sagen, was ich will. Und Maria sagt jetzt genau das: Schau, bei Gott längt es, wenn du einfach sagst, ich bin klein. Weißt du wieso? Weil auch etwas Kleines mega wertvoll kann sein. Und sie weiss, Gott schert sich einen Dreck um Ansehen und Status. Warum? Weil er eh way beyond vor allem ist. Aus seiner Perspektive ist eh alles klein. Und zweitens, weil Gott weiss, wir brauchen jemanden, wo wir reden können, wo wir sein können und nicht scheinen können. Dort, wo wir einfach sagen können, das bin ich. Ich bin einfach der Mathis mit meiner super Predigt. Ich bin einfach Maria, die einfache Teenagerin. Ich bin die Hausfrau, die den besten Job macht ever. Ich bin einfach ich und Gott hat mich angeschaut. Er macht Grosses an mir. Das ist Demut. Einfach können zu sich stehen. Und jetzt fährt Maria fort und das haut uns jetzt vom Sockel oder vom Stuhl. Seit dem Vers 48, zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Checkst du, was Maria sagt? Zu allen Zeiten wird es Personen geben, die werden stolz auf mich sein und mich ehren. Zu allen Zeiten. Sie sagt nicht, ja, es wird schon ein paar geben, die finden mich doof oder die werden. Aber es wird immer Leute geben. Ist das nicht stolz? Ja, es ist stolz, aber es ist göttlicher Stolz. Sie steht zu sich. Sie kann sagen, du, ich werde bekannt sein. Du, mich wird man rühmen. Man wird stolz auf mich sein. Weil sie weiss, Gott hat mich angeschaut. Ihre Bedeutung und Sicherheit ist nicht von etwas abhängig, wo das Statussymbol ist. Jedes Auto ist nach 10 Jahren out. Ich weiss nicht, wieso. Und es hat noch niemand erklären können, dass der Status Geld ein Problem hat. Dass nämlich alle, die viel Geld haben, immer Geldprobleme haben. Immer das Gefühl haben, es reicht nicht, ich habe zu wenig. Oder man hat immer Angst, man verliert es. Unser Ansehen als Status. Ich brauche eine Tonne Haargel und unzählige Mittel, dass ich überhaupt eine Woche überleben kann. Und Maria sagt, mein Status ist vor allem nicht abhängig. Gott hat mich angeschaut. Zu allen Zeiten wird man mich preisen, mich wird man schätzen. Die Weihnachten lehrt genau das. Es ist ein spannender Gedanke heute. Stolz sein auf wer du bist. Dass du dich als Kompliment. Maria macht sich ein Kompliment. Und Weihnachten sagt, wenn Gott selber in die Welt kommt und klein wird, dann liebt er es einfach, dann liebt er dich. Dann findet er dich fantastisch gut. Und Maria stimmt damit ein und sie macht sich selber Kompliment. Und jetzt ist spannend, das ist die Einladung an uns. Mach dir an Weihnachten selber Kompliment. Weißt du, Kompliment von anderen, wenn sie einholst, dann wirst du eher stolzer Gockel behandelt. Wenn sie erhoffst, einzuholen, dann wirst du eher enttäuscht. Die einzige Person, wo du kannst selber darauf eingehen, wo du selber kannst steuern, wo dir das Kompliment macht, das bist du. Niemand anders. Von allen anderen kannst du nur hoffen, kannst du nur wünschen, aber du wirst immer enttäuscht. Und mach das wie Maria, mach dir selber Kompliment. Das ist nämlich das Erste, was Gott auch gemacht hat in der Bibel. Er hat 6 Tage Himmel und Erde gemacht und nach jedem Tag hat er gesagt, das ist mir wirklich gut gelungen. Und am 7. Tag sagt er, 6. Tag, das ist mir sau gut gelungen. Sehr gut. Gott selber hat sich Kompliment gemacht. Er ist zu sich gestanden. Maria ist zu sich gestanden. Stolz sein auf sich, auf göttliche Art und Weise. Es gibt auch den hochmütigen Stolz. Und um das geht es eigentlich in dem Text, den wir gehört haben. Maria unterscheidet eigentlich zwischen einem göttlichen Stolz, zu sich zu stehen, und einem hochmütigen Stolz. Von der Hochmütigen schreibt sie dann im Verlauf des Textes auch noch. Und jetzt steht sie zu sich. Ich weiss nicht, warum wir uns immer sagen, ja, ich hätte es noch besser machen können. Es ist eh klar. Wir hätten es immer noch irgendwie besser machen können. Es hat noch immer irgendjemand gegeben, der es besser machen kann. Es gibt immer noch jemanden, der schöner ist. Aber es ist nie jemand so schön wie ich. Es gibt zwar immer noch andere, die viel schöner sein können. Ich weiss nicht, wieso wir so geprägt sind, dass wir immer uns selber kritisieren. Aber es ist wie der Grundtenor von unserem Leben. Und Maria hat erkannt, sie muss anfangen zu denken, wie Gott über sie denkt. Und das über sie aussprechen. Und sich sagen, zu allen Zeiten wird man stolz sein auf mich. Mich wird man loben und ehren. Und dabei geht es nicht um Selbstlob, sondern um Selbstwert. Es geht darum, dass ich zu mir kann stehen, dass Maria zu sich gestanden ist, dass du zu dir kannst stehen mit dem, was du hast und kannst dir Kompliment machen. Ermutigung ist die beste Medizin, die wir uns selber geben können. Wir haben uns gesagt, als Gemeinde, Ermutigung ist der erste Wert. Der eine Wert, den wir für nächstes Jahr auch nehmen wollen. Wo wir sagen, wir wollen uns bedingungslos ermutigen. Und das gilt für uns persönlich. Mach dir heute an Weihnachten das Kompliment. In Sprüche 17, Vers 22 steht ein genialer Vers. Da heisst, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist, aber schwächt die Kraft vom Mensch. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Steh zu dir. Sag, ich bin ein fantastischer Papa. Ich bin eine geniale Mutter. Ich bin ein super Prediger. Ich bin, und das stimmt jetzt für mich nicht, absolut kreativ. Ich weiss nicht, wir finden immer alles bedenkenswert. Und ich habe mir gesagt, ich fange an, auszusprechen, wie Gott mich sieht. Und nicht, wie die anderen mich sehen. Es ist mir egal. Wenn du in einer Leitungsposition bist, gibt es immer andere, die es besser machen oder anders. Wenn du in deinem Job bist, es ist immer so, dass andere es anders hätten gemacht. Aber du machst es gut. Ich bin am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Weil ich weiss, Gott hat mich angeschaut. es macht einen fertig, wenn man immer auf die Stimme der anderen lässt. Und dann kommt noch die eigene Stimme dazu, die auch noch irgendwie kritisch gepolt ist. Und da sagt Maria, zu allen Zeiten wird man mich preisen. Ich bin ein super Papi. Ich bin ein genialer Ehemann. Wir müssen uns das selber sagen. Es wird auch etwas mit uns machen. Ich bin unglaublich gern Pastor. Ich liebe das. Ich liebe meine Familie bis am Bach ab, obwohl wir keine haben. Doch, unterirdisch geht einer irgendwo durch bei uns. Ich liebe unsere Feg. Ich liebe sie und ich sage mir das. Weil das andere ist einfach eine Lüge, die von irgendwo anders herkommt. Ich liebe die Aufgabe, die ich mache. Sag dir das, wenn du irgendeinen Job machst in der Gemeinde, wenn du im Alltag bist. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe den Nebel. Das habe ich gelernt. Ich wohne jetzt 4 Jahre hier am Zürichsee. Nach Basel habe ich das müssen lieben lernen. Und ich habe mich entschieden, ich höre auf, in der Refrain einzustimmen, wo alle über den Nebel klagen. Weil ich brauche keine Sonnenbrille mehr, seit ich von Basel da hergezogen bin. Ich liebe das. Und ich habe angefangen, Danke zu sagen. Ich habe eines Morgens einfach nur Danke gesagt für alles, was ich habe. Ich habe gedankt für den Phileas, ich habe gedankt für die Lorena, obwohl sie mir ein Jahr lang Nacht saumässig verübelt haben. Ich habe gedankt für das Team, ich danke für meine Frau, ich danke für die Ältesten. Sie wissen das gar nicht, wie viel ich für sie danke. Ich habe es in der letzten Woche im Mitarbeitergespräch gesagt. Ich habe angefangen zu danken und dann plötzlich gemerkt, was das mit mir auslöst. Weil vom Dank für den anderen wollte ich mich nicht mehr abhängig machen. Maria hat sich selber Danke gesagt. Warum? Und das ist der entscheidende Punkt. Wie sie hat gesagt, und ich wiederhole nochmal, was sie sagt: Gott hat mich gnädig angeschaut. Er hat sein Auge auf mich geworfen. Und jetzt braucht sie 2 Wörter in diesem ganzen Text hinfort, wo sie tut, wie das zusammenfassen, der Grundgedanke, warum hat Gott mich angeschaut? Und 2-mal redet sie von der Barmherzigkeit von Gott. Das erste Mal im Vers 50 sagt sie, die Barmherzigkeit von Gott bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Barmherzig im Griechischen und Hebräischen heisst eigentlich wörtlich, ich komme in Bewegung. Oder ich werde innerlich bewegt. Und jetzt sagt Maria Folgendes: Wenn Gott mich anschaut, dann ist er innerlich bewegt. Es hat ihn berührt. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nicht das, wo wir denken, gerade der Auswuchs von dem innerlich berührt sein, dass man etwas gibt oder gnädig ist oder wie auch immer, sondern es ist, Gott ist einfach bewegt, wenn er mich anschaut. Er hat Freude an mir. Gott schaut mich an. Er ist barmherzig. Das erste Mal in der Bibel, wo es heisst, Gott ist barmherzig, das ist eine besondere Situation. Das allererste Mal, wo du sagst, und Gott ist barmherzig, und auf das spielt Maria nämlich ihrem Gedicht, was sie macht, auch an. Im Vers 54 kommt sie das zweite Mal jetzt auf Barmherzigkeit sprechen und jetzt macht sie den Bezug zum allerersten Mal in der Bibel, wo Barmherzigkeit kommt. Nämlich sagt sie, Vers 54, seine Barmherzigkeit hat er uns seinen Diener zugesagt, ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Sie sagt da, Gott hat seine Barmherzigkeit unserem Volk Israel ja schon versprochen. An welche Stelle erinnert sie? Es war ein Moment, wo das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde von Gott. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen, sie sind durch Schilfmeer gezogen. Und anstatt, was man eigentlich hätte können erwarten, dass sie Gott anbeten, sind sie in der Wüste gehockt und haben gemurrt. Murren war ihre Lieblingsbeschäftigung. Sie haben gemurrt und gemurrt. Der Mose war 40 Tage weg und sie haben gemurrt, gemurrt und gewartet. Das sind die 2 Eigenschaften. Und beides hat sich irgendwie nicht vertreibt, weil Warten hat Murren befördert. Irgendwann haben sie gedacht, ja, du, der Mose, was ist eigentlich mit dem passiert, oder? Der ist irgendwo zu Gott, hat er gesagt, aber den Gott sehen wir ja gar nicht. Dann sind sie zum Bruder gegangen von Mose, zum Aaron und haben gesagt, Aaron, mach du uns einen Gott, den wir sehen. Sie haben das Spiel umgekehrt. Sie sagen wörtlich, mach uns einen Gott, den wir sehen. Sie haben vergessen, dass Gott sie sieht. Sie haben selber anfassen. Sie haben vergessen, dass Gott sie ja sieht, unabhängig wo sie sind und was sie machen. Und dann hat der Aaron ihnen einen Götz gebaut, aus Gold. Und wo Gott das sieht, da sagt er, und das Volk vernichte ich. Mach ich alle aus, ist mir jetzt genug. Oder jetzt haben sie so viele Wunder gesehen, nur gemurrt bisher, jetzt ist fertig. Und dann springt der Mose in die Bresche und sagt, Gott, vernichte mich, verschonte für das ganze Volk. Vernichte mich, verschonte für das ganze Volk. Und dort hat es Gott bewegt. Und dann sagt er, okay, ich will das Volk nicht vernichten. Aber ich will nicht mehr vor ihnen hergehen. Ich schicke nur noch einen Engel vor ihnen her. Ich komme nicht mehr selber mit. Und dann bittet der Mose zweimal Folgendes. Und er sagt in 2. Mose 33, Vers 15, wenn du, Gott, nicht selber mitgehst, dann schick uns nicht fort. Dann schick uns von da nicht weg. Dann bleiben wir da. Wir warten. Wenn du nicht mitkommst, dann bleiben wir da, bis du dann mitkommst. Bis du sagst, du kommst mit. Wir bleiben da hocken, bis du kommst. Und das ist das erste Mal jetzt in der Bibel, nachdem Gott den Mose so gehört, wie er sich einsetzt für das Volk, wie er als Mittler in die Bresche stehen will, er sagt, bring mich selber um anstelle für das Volk. Das bewegt Gott so, dass das erste Mal in der Bibel jetzt heisst, 2. Mose 34, Vers 6, ich bin der Herr, der barmherzige Gott. Genau in dem Moment, wo Gott den Mose gehört, wie der Mose fürs Volk einsteht, sogar sein Leben hin möchte geben fürs Volk, er sagt Gott, ich bin ein barmherziger Gott. Und jetzt ist die matchentscheidende Frage, wieso hat aber Gott den Mose nicht umgebracht? Der Mose hat selber gesagt, bring mich um statt das Volk. Und Gott sagt, okay, ich bringe das Volk nicht um. Aber Gott hat keine Antwort gegeben, finden wir im ganzen 2. Mose 32 bis 34, nie eine Antwort auf den Vorschlag von Mose, dass Gott den Mose umbringen soll. Da ist einfach ein Schweigen drüber. Die Frage ist, wieso lässt Gott den Mose frei ausgehen? Und die Antwort ist Jesus. Der Mose war ein Vorbild für Jesus. Gott hat aber diese Vermittlungsrolle so geliebt, dass er sich bewegen gelassen hat. Im Neuen Testament kommt Jesus auf die Welt, wird selber Mensch, liegt zuerst in der Krippe im Holz, hängt nachher am Kreuz aus Holz und sagt dort sinngemäß, vernichte mich, damit du die Menschen frei rauslässt. Lass deinen Zorn über mich gehen, damit die Menschen frei sein können. Verstehst du, Mose ist das Bild für Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, weil er hat in die Bresche springen wollte. Jesus ist gekommen, weil Gott selber sagt, ich nehme selber auf mich, was ich eigentlich den Leuten antun müsste. Darum ist Maria begeistert. Darum sagt sie jetzt, Vers 49, Gott hat grosse Sachen an mir da. Spannend ist, sie sagt da noch nicht, Gott hat grosse Sachen mit mir gemacht. Sondern Gott hat grosse Sachen an mir gemacht. Sie hat plötzlich verstanden, der Gott, der mich eigentlich wird vernichten in seiner Heiligkeit, der schenkt sich mir selber. Der kommt in die Welt. Der geht hin. Sie hat plötzlich gecheckt, in dieser Welt ist alles gnadenlos bedingt. Das heisst, wenn du schön bist, dann hast du Erfolg. Wenn du etwas leistest, dann bringst du es zu etwas. Wenn du ungesund lebst, dann wirst du krank. Wenn du schön bist, dann bist du jemand. In dieser Welt ist alles gnadenlos bedingt. Und Maria hat plötzlich gecheckt, bei Gott, er ist bedingungslos gnädig. Seine Liebe gilt ohne Vorleistung. Seine Gnade krönt aus missratenes Leben. Seine Freude gilt ohne Ansehnen. Gottes Barmherzigkeit ist bedingungslos, maßlos, restlos, grenzenlos, vorbehaltlos, parteilos. Sie ist absolut grandios. Aber sie ist nicht grundlos und nicht folgenlos. Der Grund ist Jesus. Und die Folge ist, du kannst Ja sagen zu dir. Du kannst Ja sagen zu deiner Geschichte. Du kannst anfangen, dir selber Kompliment zu machen. Und ich möchte dich heute einladen, Weihnachten, diese Botschaft, Jesus kommt zu dir. Jesus macht das Leben wieder lebenswert. so vielleicht sagst, entweder Jesus, ich möchte dir mein Leben neu hingeben. Und ich möchte dich einladen, wenn das Jahr ausgeht, dass du sagst, Jesus, dir möchte ich mein Leben neu geben. Du machst grosse Sachen an mir. Lass das Jahr nicht zusammengehen und warte nicht erst auf den 31. Dezember, weil dann muss man anstoßen. Und sag heute, Jesus, ich möchte dir mein Leben neu hingeben, mit allem, was ich habe. Und das Zweite ist vielleicht, dass du hingehst und dir selber Kompliment machst. Also wenn du heute kochst, dass du dann einfach, es gehört gar niemand. Weil Maria hat das eigentlich nur sich selber predigt und Elisabeth hat es mitbekommen. Sie ist nicht rausgestanden und hat das allen erzählt. Sondern sie hat sich selber gesagt, mich wird man preisen. Dann steh hin, dann koche, wenn du am Kochen bist und sagst, ich mache eine saugute Suppe zur Vorspeise. Ich werde rausgehen und sagen, ich habe eine super Predigt gehabt. Geh hin, mach dir selber Kompliment und hör auf, ein Jammerlappen zu sein. Ich möchte mit dieser Geschichte aufhören. Ich habe sie gehört, und zwar vom Herrn Jammerlappen. Er ist zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, Herr Pastor, mein Leben ist völlig missraten. Niemand achtet mich, der Job miserabel, es ist Katastrophe. Dann der Herr Pastor, Herr Jammerlappen, Ihre Frau ist gestorben. Meine Güte, es tut mir leid. Ja, nein, meine Frau ist doch nicht gestorben. Ist noch alles okay? Ja, gut, aber dann, Sie haben den Job verloren. Was für eine Tragik. Nein, ich habe immer noch meinen Job. Ich bin immer noch unterwegs. Ja, zum guten Glück haben Sie noch Ihren Job. Aber dann ist Ihr Haus abgebrannt. Nein, mein Haus steht noch. Schönes Einfamilienhaus mit Seesicht, alles okay. Ja, sehr gut. Dann sind Sie todkrank? Haben Sie Krebsdiagnose bekommen? Nein, das habe ich auch nicht. Ich bin kerngesund. Ja, Herr Jammerlappen, was ist denn das? Sie sind kerngesund. Sie haben einen Job, Sie haben Ihre Ehefrau, Sie haben ein Haus. Und Sie sehen das alles nicht. Ich glaube, Sie müssen sich schnell einen Termin beim Optiker holen und dann nachher raustreten und vor aller Laut in Adur, großer Gott, wir loben dich, singen. Wer verstanden hat, es macht einen Unterschied, wie du über dich denkst. Zu allen Zeiten wird man mich ehren und preisen. Es macht nicht überheblich, die ganze Geschichte. Sondern es berührt einem. Man merkt plötzlich, der Gott, das denkt er über mich. Es macht nicht überheblich, sondern es ist das, was Gott uns selber sagt. Ich habe dich angeschaut, du bist wertvoll. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du in die Welt bist gekommen, um die Welt mit dem Himmel zu beschenken. Dass du in die Welt bist gekommen, um uns zu begegnen. Uns zuerst zu retten und dann zu verherrlichen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um unser Leben gross zu machen. Unabhängig von unserem sozialen Status, unabhängig von dem, wer wir sind. Dass wir dafür wissen, der Gott im Himmel, der ist begeistert von uns. Und dass wir mit dürfen einstimmen in das, wie Maria, wo in diesem göttlichen Stolz kann sagen, du hast mich angeschaut. Zu allen Zeiten wird es Leute geben, die werden mich preisen. Jesus, ich bitte dich für die Weihnachten, dass du mit diesem Gedanken auch zu uns kommst. Du weißt, wir feiern fast ununterbrochen. Wir haben Gemeinschaft mit Personen. Und ich bitte dich um Bewahrung und Frieden da drinnen. Dass du wie deinen göttlichen Frieden uns schenkst. Aber dass du den uns vor allem selber gibst. Dass wir dürfen merken, der Gott macht mich gross. Jesus, ich möchte dich anbeten. Da bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit. Aber etwas begeistert mich. Majestät, Majestät, du hast uns angeschaut. Amen.